Meine erste Pastorenstelle war auf einem Dorf und es begab sich da in einer Kirche in einem Dorf. Da hat am Sonntagmorgen der Pastor die Gemeinde ganz scharf angeguckt und hat gesagt, so, habt ihr gestern Abend wieder den Lottoschein ausgefüllt? 5, 13, 30. Und dann fing er natürlich noch an, Glücksspiel und so weiter, darf ein Christ nicht. Er hört dann auf bei diesem Einstieg und machte dann mit seiner Predigt weiter. Gottesdienst ist zu Ende und er steht dann draußen an der Tür, um die lieben Schäflein zu verabschieden. Da kommt ein altes Mütterchen und sagt, Herr Pastor, sagen Sie mir doch noch mal die Zahlen. Ja, unser Anfangsdienst, und das muss ich schon sagen, unser, nicht nur mein, sondern unser Anfangsdienst war so auf der Missionarsebene. Kennt ihr das Missionarsebene oder die Missionarsebene? An der ersten Stelle wurde genau vorgerechnet, was wir für Essen brauchen, was wir für Kinder brauchen, wenn sie kommen sollten. Wir haben 50 Schweizer Franken Taschengeld bekommen. Dazu gehörte dann Hosenkauf, Kleiderkauf, Friseur und in der Schweiz war es damals schon nicht billig. Dieses Prinzip habe ich nachher mitgenommen, als ich in den Gemeindedienst kam. Es war eine kleine Gemeinde von 40 Gliedern, die haben mich voll bezahlt, wir haben keine Hilfe von außen genommen. Und dann saß ich auch mit dem Kassierer zusammen und habe gesagt, so das und das brauche ich für Miete, das und das für Essen und so weiter und so weiter. Es wurde genau so hingelegt und da muss ich schon sagen, wir haben nicht gehungert, aber dennoch hatten wir so manchmal das Prinzip, wo der Schmalhans Küchenmeister war. Das machte sich bei unseren Kindern immer wieder bemerkbar, wenn wir unterwegs waren und nicht genug Butterbrote mitgenommen haben, dann gingen wir mal zu McDonald's und dann haben wir einen Hamburger gegessen. Und haben wir den Kindern schon gesagt, zu trinken haben wir im Auto. Ihr wisst ja auch, dass in den Restaurants das Trinken teurer ist als das Essen manchmal, jedenfalls bei uns im Bayerischen Wald. Oder dann, wenn wir doch mal was kaufen konnten, dann wurde das geteilt, das Getränk, die Flasche. So, und dann wurden die Kinder auch etwas größer. Und unser zweiter, wir waren auf einer Hochzeit eingeladen, der kam auf einmal mit großen Augen völlig aus dem Häuschen zu meiner Frau und zu mir und in seiner kleinen Hand hatte er ein Glas Limonade. Mama, Papa, für die Fanta brauchte ich nicht zu bezahlen. Tolle Erziehung, nicht? Mama, Papa. Und dann kam er mit dem zweiten Glas, ich brauchte auch nichts bezahlen. Es war nicht selbstverständlich. Es war nicht selbstverständlich. Er konnte sich nicht beruhigen über das Wunder der kostenlosen Limonade. Fanta umsonst. Und das meterlang bei einer Hochzeit. Bei einer deutschen Hochzeit, bei einer österreichischen Hochzeit sieht es schon mal anders aus. Wer war schon mal bei einer österreichischen Hochzeit? Kennt ihr das nicht? Also hütet euch davor, in Österreich eine Hochzeitseinladung anzunehmen. Da gibt es dann den harten Kern, das ist die Familie, dann am Rand die Sippschaft, dann kommen so Bekannte und dann Arbeitskollegen. Wenn du das Glück hast, als Pastor hatte ich meistens das Glück, zum harten Kern zu gehören, dann warst du gut dran. Sonst bei der nächsten Reihe bekommst du dann einen Bon für zwei Getränke. Und die dritte Reihe, Arbeitskollegen und so, die müssen das Essen und das Getränke selber bezahlen. Auf einer Hochzeit. Also winkt mal ab, wenn ihr nach Österreich eingeladen werdet zur Hochzeit. Ich weiß das, weil ich ja in einer Gemeinde im grenznahen Bereich zu Österreich gelebt habe und meinen Dienst auch verrichtet habe. Da war nichts umsonst, also ganz wenig. Und unser Claudius, die Erfahrung, die er gemacht hat, diese Entdeckung, Limonade meterlang, hätte am liebsten herausgerufen und sich für Monate mit diesem köstlichen Getränk eingedeckt. Und ähnlich hat der Prophet Jesaja empfunden, der etwas Kostbares umsonst angeboten hat. Und ich lese aus dem Propheten Jesaja Kapitel 55 die ersten 5 Verse. Wohlan, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser. und die ihr kein Geld habt, kommt her und kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist? Und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen. Und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir. Hört, so wird eure Seele leben. Denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Siehe, ich habe ihn zum Zeugen für die Völkerschaften bestimmt, zum Fürsten und Gebieter von Völkern. Siehe, du wirst ein Volk berufen, das du nicht kennst. Und ein Volk, das dich nicht kannte, wird dir zulaufen wegen des Herrn deines Gottes, um des Heiligen Israels willen, weil er dich herrlich gemacht hat. Temperamentvoll lädt der Prophet im Namen Gottes ein. Wohlan, auf, alle, die ihr durstig seid, kommt zum Wasser. Wie ein Marktschreier lädt Jesaja ein. Er ist ja nur Lautsprecher. Er ist ja nicht der Einladende, sondern er gibt nur das, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat, weiter. Gott selbst ruft hier durch den Propheten. Und daran hat sich bis heute nichts geändert, an diesem Prinzip. Er ruft heute noch durch Männer und Frauen, durch Alte und Junge, sogar durch Kranke ruft er. Evangelium nennen wir das, zu Deutsch frohe Botschaft. Und dieses Evangelium, diese Botschaft muss zunächst einmal den Botschafter entzünden. Das ist wichtig. Er muss davon überzeugt sein, er muss davon infiltriert sein. Es darf nichts anderes in ihm sein als diese frohe Botschaft, so wie bei Jesaja damals. Ich kann mir gut vorstellen, dass er rumgehüpft ist da. Ich bleibe ein bisschen, habe Beton an den Füßen. Und ich glaube, dass Jesaja kein Trauerkloß war, als er diese Botschaft dem Volk Israel verkündigte. Die Freude über das kostbare und kostenlose Angebot spiegelt sich in seinem Auftreten wider. Was er anzubieten hat, ist nicht nur für die Israeliten bestimmt. Habt ihr genau zugehört? Vers 5. Und ich bin davon überzeugt, da hat er uns schon mit gemeint. Im Alten Testament. Siehe, du wirst ein Volk berufen, das du nicht kennst. Das ist am Staunen. Er wird in Erwartung gesetzt. Er bekommt Knistern in seiner Seele. Ein Volk, das du nicht kennst. Mensch, was wird das sein? Und ein Volk, das dich nicht kannte. Wer von den Germanen hat dann damals schon Israel gekannt? Oder wer von den Israeliten hat damals die Germanen schon gekannt? Gott bietet seine Liebe und Hilfe allen an, die es nötig haben. Die Durstigen, die Armen, die Geplagten. Gott spricht zu den Hungrigen, zu den Mühseligen und Beladenen. Und er meint die Traurigen, die für ihr Leben nichts mehr erhoffen. Überlastete, belastete, einsame, zweifelnde, verbitterte. Solche Menschen wie Wolfgang Dirks aus Hamburg, der 5 Jahre nach seinem Tod am 17. November 1998 als Mumie aus seiner Wohnung geholt wurde. Ich habe das aus dem Hamburger Abendblatt. Ich kann mich da noch daran erinnern, dass ich das damals um diese Jahreszeit gelesen habe. Und das Hamburger Abendblatt war die Zeitung, wo ich lesen gelernt habe. Nach dem ersten Schuljahr. Da gab es ja kein iPhone und kein Computer und nichts. Zeitung war da. Und wir haben damals in Hamburg gelebt. Und deshalb war das Hamburger Abendblatt unsere Lektüre. 5 Jahre lang hat sein kleiner Tannenbaum im Fenster geleuchtet. Auch zu Ostern. Bei dem fiel Weihnachten und Ostern auf einen Tag oder auf einen Zeitraum. 5 Jahre lang hat seine kranke Mutter die Miete für ihn bezahlt. 5 Jahre lang wurde sein Briefkasten vollgestopft. 5 Jahre lang wurde auf dem Putzplan Nachrichten für ihn aufgeschrieben. 5 Jahre lang hat kein Mensch sich um ihn gekümmert. Was für eine Welt! Was ist aus uns Menschen geworden?
Ja, das sind die Norddeutschen, ne? Die Kalten dort oben.
Ein Reporter vom Abendblatt hat dieses zum Anlass genommen, um einmal zu recherchieren. Ich gebe nur ein paar Zahlen weiter. Im Jahr 1997 waren es in Hamburg noch 314 vergessene Tote. 2011 waren es schon 806 und jetzt 1098. Rechnet man die Hamburger Zahlen hoch, verschwindet jedes Jahr in unserem Land eine kleine Stadt voller Menschen, ohne dass es jemand merkt, und diese Stadt wächst. Naja, denkt ihr, die dort oben. Ich kehre nach Bayern zurück. Ich habe doch mal reingeschaut, was in Bayern so los ist auf diesem Gebiet. Und das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Thalkirchen. Nach 29 Jahren finden Polizisten einen toten Menschen. Nach 29 Jahren. Nach 13 Jahren in Haidhausen. Nach 11 Jahren im Filmcasino am Odeonplatz. Ist ja mitten in München, ne? So lange lag er dort. Nach 10 Jahren Pension Röschlein in der Luisenstraße. Und die Liste geht weiter. Ich habe gar nicht alles auf die Folie bekommen. Vergessene Menschen. Kümmert sich keiner. Als die Gemeinde in Perlach gegründet wurde, war ich Jugendpastor und habe dort mit der Jugendgruppe Schulungen gemacht. Und das Herz dieser Jugendlichen dort in Perlach brannte für die Menschen, die dort in den Hochhäusern eingezogen sind. Und wir haben uns hingesetzt und gefragt, wie können wir diese Menschen erreichen, die dort 10 Stockwerke oder 12 Stockwerke hoch wohnen, wo einer nicht weiß, wie der Nachbar heißt oder wie es ihm geht. Und dann haben wir so einen Plan entwickelt, Besuchsdienste zu machen, klingeln, anklopfen, wie geht's dir? Und das fand ich so wunderbar, dass die jungen Menschen gebrannt haben. Wie können wir diese Menschen erreichen, die in diesen Wohnsilos dort leben? Doch Gott wendet sich an solche, die von aller Welt verlassen sind. Menschen, die abgehängt sind, Ausgeschlossene, Abschaum, also Schuldige und Sünder. Und warum ruft Jesus gerade diese zu sich? Er hat ein anderes Rechtsempfinden als die Frommen. Ich habe hier mal so einige Beispiele aus dem Neuen Testament. Pharisäer und Zöllner, ist ja allgemein bekannt, die Geschichte. Oder die Sünderin, oder der verlorene Sohn, oder die Samariterin am Jakobsbrunnen, oder auch Judas, ist eigentlich auch so ein Abgehängter gewesen. Als Kind konnte ich den nicht leiden. Er hat meinen Herrn Jesus verraten, das war ja schlimm. Aber je länger ich darüber nachdenke und mir diese Person Judas einmal anschaue und versuche mitzuempfinden, werden wir uns ähnlicher. Breche ich keinen Stab mehr über ihn. Wir haben die Menschen gerne um uns, die uns nicht viel Mühe und Not bereiten. Von denen ein strahlendes Lächeln ausgeht, die uns mitreißen, die immer die neuesten Witze kennen und erzählen, die uns positiv begegnen, diese ausgeglichenen Naturen, diese harmoniesüchtigen Menschen, die haben wir doch gerne um uns. Gott sucht in Jesus Christus natürlich alle Menschen. Aber was sagt er? Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und ihre Not füllte das ganze Leben Jesu aus. Sie sind ihm nicht lästig. Er wartet mit unendlicher Liebe auf die Mühseligen und Beladenen, auf die Durstigen, auf die Lebenshungrigen, auf die mit der brennenden Sehnsucht. Unser Poetenfürst Goethe hat gesagt, nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich leide. Jeder Mensch ist mit Sehnsucht ausgestattet. Ist hier einer ohne Sehnsucht? Alle sind wir damit ausgestattet. Auch Fromme geben sich mit dem, was sie haben, nicht zufrieden. Oder? Können wir nachher mal unter vier Augen sprechen. Beichtstuhl stellen wir auf hier. Jeder möchte doch über seinen gegenwärtigen Stand hinaus, oder? Wie sagte es doch hier der große Bayer? Ach, nee, ist ja kein Bayer, ist ja ein Baden-Württemberger. Weiter, immer weiter. Ich kenne glaubende Menschen, die klagen, ach, wäre ich doch so, wie Gott mich haben möchte. Kann gar nicht so viel Tempotaschentücher mitnehmen. Solche gibt's. Die leiden darunter. Ach, wäre ich doch so, wie Gott mich haben möchte. Danach verlangt uns doch. Danach hungert uns. Und dieser Durst und dieser Hunger, so zu sein, wie Gott uns haben möchte, will gestillt sein. Aber er wird nicht gestillt, solange wir bei uns selbst suchen. Gott stillt unseren Lebenshunger. Ich lese zurzeit, meistens abends vor dem Schlafengehen, die Bekenntnisse vom heiligen Augustinus. Also als Protestant sage ich nur Augustinus, Katholiken sagen heiliger Augustinus. Das ist so der große Kirchenvater, wo sich beide Konfessionen drauf berufen. Es ist gewaltig, dieses Buch, Bekenntnisse. Ein Mann voller Sehnsucht. Und das steht gleich auf der ersten Seite. Du hast uns auf dich hin geschaffen und ruhelos ist unser Herz, bis es ruht in dir. Und dann erzählt er sein Leben. Boah, gewaltig, was der durchgemacht hat, was er erlebt hat, wie er von Gott weggelaufen ist, obwohl er eine fromme Frau, die Monika, als Mutter hatte. Du hast uns auf dich hin geschaffen und ruhelos ist unser Herz, bis es ruht in dir. Ruhst du in Gott? Da wird einer gefragt, hey, sag mir mal, wo Gott wohnt. Wo wohnt Gott? Keine rhetorische Frage. Richtig, nicht im Tempel, nicht in den Domen, sondern in dir, da wohnt Gott. Ist das nicht toll? Das ist seine Wohnung. Ich bin seine Wohnung. Etwas Gewaltigeres gibt's doch gar nicht. Ein Rabbi wurde mal gefragt, im Blick auf die Ewigkeit, ob er sich darauf freut. Und dann sagte er, ich liebe Gott. Und deshalb habe ich keine Sehnsucht zur Ewigkeit. Merkt ihr das? Jüdische Weisheit. Ich liebe Gott. Ich lebe in einem Liebesverhältnis zu Gott. Ich brauche den Himmel jetzt nicht. Oder das Jenseits oder die Ewigkeit, von denen wir auch in unseren Liedern singen. Weil er jetzt schon so ein intimes Liebesverhältnis zu Gott hat. Er freut sich nicht auf den Himmel. Jetzt ist er schon da im Himmel. In Vers 2 nennt Jesaja eine Erfahrung vieler Menschen. Warum blättert ihr eure Kohle auf den Tisch? Du legst Geld auf den Tisch und bekommst Brot, das kein Brot ist. Schund für teures Geld, harte Maloche, ohne satt zu werden. Um Wünsche zu erfüllen, sind Menschen bereit, Opfer zu bringen. Noch nie waren die Menschen so verschuldet wie heute. Dieser Limonadenjunge, ne, hat sein erstes Handy bekommen. Und ich musste unterschreiben. Und die erste Rechnung waren 500 D-Mark. Der hat schnell gelernt. Der hat sein Handy schnell abgegeben. Vater, nimm du es. Er kann da nicht mit umgehen. Noch nie waren die Menschen oder so viele Menschen hoffnungslos überschuldet. Und zwar aus ungestillter Sehnsucht. Wie viele Menschen, ich stelle nur fest, ich werte das nicht, wie viele Menschen nehmen Kredite auf, um in den Urlaub zu fahren? Wie viele Menschen nehmen in den Karnevalshochburgen Kredite auf, um Karneval zu feiern? Ich hatte in der Grundausbildung viele Rheinländer dort unten im Westerwald bei mir und wenn es so Februar wurde, dann juckte es ihn. Ich will zu Fuß nach Hölleon. Also den Weg hätte sie auf sich genommen, also über 200 Kilometer zu Fuß, nur um Karneval zu feiern. Alles aus ungestillter Sehnsucht. Und dann ist noch Lohnt sich der Aufwand? Das sind Zahlen von 2017. Oh, zapft's ist, nicht? In diesem Jahr 12 Euro die Maß. Kostet ja auch was. Neuer Wiesnrekord. Über 1,1 Millionen Passagiere in einer Woche auf dem Münchner Flughafen. 1,1 Millionen in einer Woche. Gewaltig. Die Maß 12 Euro, aber es ist nur eine halbe Maß. Ich war erschrocken, als ich danach darüber recherchierte, wie viel Milliarden die Vergnügungsindustrie einnimmt. Holiday, Park, Geißwind und wie sie alle heißen. Gewaltig. 450.000 Menschen kommen nach Geiselwind, dort zwischen Nürnberg und Würzburg. Im Schnitt 23 Euro der Eintrittspreis. Die Erwachsenen 25, Kinder 20. Könnt ihr ja ausrechnen, das ist nur der Eintrittspreis. Da kommen noch Hotelkosten, Bewirtung und so weiter und so weiter. Wie viel Geld dort ausgegeben wird. Ich stelle nur fest, ich will keine Vergnügungspark hier madig machen. Und was bleibt? Ein Aufkleber am Auto und Millionen von Selfies, nicht? Holiday Park, Pullman City ist ja bei uns im Niederbayern. 800.000, ist ja keine Zahl, Besucher. Disney World. Und wir möchten fröhlich sein und wissen oft nicht, wie wir es anstellen. So manche Fröhlichkeit wirkt verkrampft und unecht. Das müsst ihr mal auf der Bühne euch anschauen. Auch im frommen Bereich habe ich das schon erlebt. Ich wünsche denen dann mal einen Krampf. Das ist keine echte Fröhlichkeit. Und was bleibt in vielen Fällen? Das ist nur fade und bitter. Und dabei steht uns die Welt offen. Alles ist euer. Ihr aber seid Christi, sagt uns der Apostel Paulus. Alles, was wir tun, führt aus der Verbindung mit Jesus zur Erfüllung. Und dazu gehört auch die Arbeit. Egal, ob sie in der Kirche oder in einem normalen Beruf getätigt wird. Arbeit kann zu einem Heilsweg der Selbsterlösung werden. Sein Leben war nur Arbeit, steht auf vielen Grabsteinen früher. Sein Leben war nur Arbeit. Wohlgemerkt, die Bibel hat eine hohe Meinung von Arbeit. Faulheit hat bei Gott keine Chance. Beobachte die Ameisen, du Faulpelz. Nimm dir ein Beispiel an ihnen, damit du endlich klug wirst. Steht auch in der Bibel. In der Bibelschule, wo ich da Mitarbeiter war in der Schweiz, haben dann ein Lehrer, Kollege und ich zusammengesetzt, wie können wir jetzt die Bewerbungsbogen für künftige Bibelschüler neu gestalten. Es muss ja mal wieder etwas Neues hineinkommen. Und da kam uns auf einmal die Idee, nicht nur die Zeugnisse der Gemeinde zu holen, vom Pastor, von der Gemeindeleitung, sondern wir wollen von den zukünftigen Bibelschülern auch ein Zeugnis vom letzten Arbeitgeber haben. Boah. Umgang mit den Bibelschülern hat uns dazu verleitet. Auch so eine Frage oder Bewertung einzuholen. Wie warst du auf deiner letzten Arbeitsstelle? Doch die Arbeit kann auch eine Form von Durst und Hunger sein. Ich möchte bei Gott und bei den Menschen anerkannt sein. Und darum schufte ich, was ich nur kann. In einer Gemeinde kam ich als Pastor, ja, so ziemlich neu am Anfang des Dienstes da an und habe dann gesehen, dass wir Betriebsnudeln hatten in der Gemeinde. Kennt ihr die auch? Die machten alles. Chor gesungen, Jugendstunde, Sonntagsschule, Jungschar. Und dann habe ich die Mitarbeiter zusammengerufen und ich sage, so, in einem Bereich könnt ihr die führende Person sein, der Leiter. Und in einem anderen Bereich nur als Helfer, mehr nicht. Ausgenommen war Gottesdienst und Bibelstunde. Chor auch noch. Und dann sagte mir eine von diesen Betriebsnudeln, junge Frau, aktiv, agil. Rudolf, als du das vorgeschlagen hast, dachte ich nur, was will der? Das geht doch nicht. Und das war so ein halbes Jahr später und es ging. Man kann auch im frommen Bereich in der Gemeinde so eine Betriebsnudel werden. Das sind dann die mühseligen und Beladenen, die nicht satt werden. Solchen Menschen ruft der Prophet zu: Wohlan, kommt zum Wasser, kauft und esst. Mit den Worten Jesu: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Matthäus 11, Vers 28. Oder in Johannes 7, Vers 37. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Ich habe vorhin schon von meiner Soldatenzeit gesprochen. 63, Entschuldigung. War ich in der Grundausbildung im Westerwald und wir hatten so einen Sommer wie letztes Jahr. Und ich habe mitten im Sommer habe ich die Grundausbildung gemacht. Und dann haben wir einen Marsch unternommen. Einer musste sogar mit dem Jeep nach Hause gefahren werden, der konnte nicht mehr. Heiß, heiß, bergauf, bergrunter durch den Westerwald. Und dann kamen wir wieder in die Kaserne und da mussten wir noch ein Lied singen. Und dann bei der Baracke den Rucksack, den schweren Rucksack fallen gelassen und ab in den Waschraum. Nicht um zu duschen, sondern um Wasser zu trinken. Mir hat vorher und nachher Wasser noch nie so gut geschmeckt wie nach diesem Marsch. Das war ein Genuss. Herrlich. Da strömt dann auf einmal durch den ganzen Körper Erfrischung, Lebenskraft, ein unbeschreibliches Wohlgefühl. Und ich genoss diesen Augenblick der Zufriedenheit. Wie herrlich. Die Zeit meiner trockenen Kehle war reichlich belohnt worden. Und so soll es dir gehen, wenn du zu Jesus kommst. Er lädt dich ein zu einem Mahl, bei dem Gott der Wirt ist. Gott serviert dir keine Rechnung so diskret mit einer Serviette auf dem Tablett. Sowas kennt er nicht. Er serviert dir ein Tablett, da steht drauf, umsonst. Umsonst. Denn Jesus hat die Rechnung bezahlt. Gottes Gastmahl hat im Evangelium eine sehr, sehr große Bedeutung. Oh ja, hier diese Gesundheitsleute können damit nichts anfangen. Und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Dabei wäre das Fett Geschmacksträger, ne? Gott lädt zu einem Mahl ein. Und wenn er das tut, ist das ein Dankfest. Erntedankfest. Feiern wir heute. Und wir sagen, danke, lieber Vater, für die Lebensmittel. Ist uns das doch bewusst, dass das Lebensmittel sind? Mittel, damit wir am Leben bleiben, damit wir leben können? Eine viel tiefere Bedeutung als Nahrungsmittel. Und Stefan hat vorhin ja schon darauf hingewiesen, ich habe keine Beziehung mehr zu Lebensmitteln. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden. Ich musste das Korn, nachdem es geerntet wurde, jede Woche schippen. Von einem Platz zum anderen, damit es trocknen konnte, damit es reifen konnte. Damit ich dann Mehl in einem Sack zum Müller brachte. Der hat das gemahlen und wenn das gemahlen hatte, am anderen Tag bin ich wieder hingegangen, habe das Mehl geholt und habe es zum Bäcker gebracht. Und er hat Lohngeld bekommen. Ja, das ist schön. Ich kenne auch die Zeit, da war Stoppeln erlaubt. Kennt ihr, was Stoppeln ist? Da durfte man, wenn der Kartoffelacker abgeerntet wurde, durfte man hingehen und die Kartoffeln, die nicht aufgelesen wurden, durfte man aufsammeln. Ihr müsst mal das Buch Ruth lesen. Herrliches Bild dafür. Danke, lieber Vater, für die Lebensmittel, für die Mittel, die wir zum Leben benötigen. Und Jesus Christus richtet unseren Blick noch in eine andere Richtung. Er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, vielmehr lebt er von allem, was Gott sagt. Was Gott sagt, Matthäus 4, Vers 4. Die Mühseligen und Beladenen werden von Jesus erquickt. Sie werden nicht nur von ihm erfrischt, sondern auch durch ihn. Er selbst ist die Speise, die bis in alle Ewigkeit anhält. Er selbst ist das lebendige Wasser, das den Durst wirklich löscht. Und wer Jesu Einladung hört und annimmt, wird nicht enttäuscht. Er gibt tatsächlich alles umsonst. Wen dürstet, der komme, und wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Offenbarung 22. Vielleicht fällt es dem einen oder anderen schwer, so auf diese Art und Weise einzukaufen. Wer will sich dann was schenken lassen? Was nichts kostet, taugt doch nichts, nicht? Haben wir doch das Motto. Wer will auf diese Art denn etwas geschenkt bekommen? Einen Satz hasse ich. Wenn ich mit einem Geschenk zu einem Menschen komme, ich habe mir Gedanken gemacht, und dann kommt der Satz, war doch nicht nötig. Ich könnte ihn immer gleich einem vor das Schienbein treten. Überlegt mal, was ihr damit sagt. Du sagst nicht Nein zu dem Geschenk, du sagst Nein zu dem Geber. Du wischst ihn nur einen aus. Und deshalb, diesen Satz habe ich noch nie gesagt. Und ich versuche es auch immer wieder beizubringen, sag diesen Satz nicht mehr. Ihr beleidigt den Geber. Wenn ich von Konferenzen wieder nach Hause kam und ich habe mich schon gefreut, riesig gefreut im Auto, jetzt die Familie wieder zu sehen, meine Frau zu drücken, die Kinder in den Arm zu nehmen. Und was war der erste Satz von unserem Ältesten? Papa, was hast du mir mitgebracht? Tja, muss man durch. Wer ist schon gerne Bettler? Auch vor Gott Bettler zu sein, fällt uns schwer. Wir wollen ja immer etwas geben. Was kann ich wieder gut machen? Unser trotziges Herz will sich auch von Gott nicht schenken lassen. Betrachte dich einmal ganz nüchtern. Was hast du in diese Welt hineingebracht? Nichts, was du nicht auch schon bekommen hast. Der Apostel Paulus sagt das so in 1. Korinther 4, Vers 7. Alles, was du besitzt, hat dir doch Gott geschenkt. Hat er dir aber alles geschenkt, wie kannst du dann damit prahlen, als wäre es dein eigener Verdienst? Wir müssen uns manchmal so den Kopf zurechtrücken lassen. Und das geht nicht besser, als unsere Nase in Gottes Wort hineinzudrücken. Wo sie sich von Jesus beschenken lassen, das hält uns unten. Aber seine Geschenke erheben und erhöhen uns auch. Römer 8, Vers 1. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Ist das, was herrlich ist? Ist das nicht, was herrlich ist? Kein Gericht kann uns verurteilen. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Und im Galaterbrief schreibt der Apostel Paulus 4, 6 und 7, weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber, lieber Vater, so bist du nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Und das ist unbezahlbar. Das ist unbezahlbar. Und das bietet dir dein himmlischer Vater umsonst an heute Morgen. Kommt und kauft ohne Geld Leben, das lebenswert ist. Und wer an diesem Lebensbrot und diesem Lebenswasser bisher vorbeigegangen ist, hat jetzt die Möglichkeit, Jesus als das Brot des Lebens zu empfangen, ihn aufzunehmen, ihn anzunehmen. Und ich schließe wieder mit einem Rabbi, Bunem, der sagt, die große Schuld des Menschen sind nicht die Sünden, die er begeht. Die Versuchung ist mächtig und seine Kraft gering. Die große Schuld des Menschen ist, dass er in jedem Augenblick die Umkehr tun kann und nicht tut. Amen.